Es gibt in Ihrem Leben viele Plätze und Stätten, die für Sie eine Bedeutung haben. Orte, wo man gewohnt hat, die einem lieb geworden sind. Ich freue mich, dass Ihnen in Ihrem Leben auch diese Kirche lieb wurde und eine Bedeutung hatte. Es soll für uns Anlass sein, nicht die Steine zu preisen und die Holzkonstruktion, sondern unserem Herrn zu danken, dass er sich offenbart mitten in unserer Welt. Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt. Und vor 50 Jahren bei der Einweihung der Kirche hat damals Landesbischof Martin Haug über dieses Wort gepredigt, das heute der Wochenspruch ist. Heute, so ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Wir wollen das Danklied singen. Womit soll ich dich wohl loben? 606. 606, die ersten beiden Verse und dann die Verse 5 und 6. Unser barmherziger, gütiger Herr, wenn wir zurückdenken, dann werden wir immer an die Liebe erinnert von Menschen, die lange vor uns gelebt haben. Und das geht zurück durch die Jahrhunderte, bis zur Zeit der Apostel und der Offenbarung deiner herrlichen Liebe am Kreuz. Hab vielen Dank für all die Menschen, die uns dein Evangelium gebracht haben. Wir denken auch voll Dank an alle, die uns schon von Kindertagen an unterwiesen haben in deinem Wort. Ach Herr, wir hatten oft taube Ohren und ein störrisches Herz. Hilf uns doch, dass wir das begreifen, dass das ganz besondere Stunden sind, wenn dein Wort in unser Gewissen dringt. Vergib uns, wo wir es umgebogen haben, wo wir es angepasst haben in unseren Willen. Hilf uns, dass wir deine Lehrlinge werden und dir nachfolgen und du uns umwandeln kannst. Wir dürfen dich bitten, dass du uns auch als Gemeinde immer mehr durch dein Wort prägst. Und dann wollten wir, dass es so viele Menschen, die suchend sind und fragen und im Zweifel, doch hören und verstehen. Ach Herr, gib uns auch heute an diesem Dank- und Freudentag ganz neu deine Gegenwart und deine Nähe. Und so wollen wir mit dir auch im Dank reden. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Amen. Der Chor singt jetzt dieses Psalmwort, das draußen an die Grundsteinlegung im Jahr 1949 erinnert, aus dem Psalm 84. Der Vogel hat ein Nest gefunden, deine Altäre, Herr Zebaut.
Thank you.
Die Gemeinde, die sich hier versammelt, die ein Nest gefunden hat, die versammelt sich unter dem Kreuz. Und das spricht ja immer so. Und der Paulus erklärt das im 1. Korintherbrief, im 1. Kapitel von Vers 18 bis 31, Seite 196 in ihren Bibeln, dass man mit der Gemeinde nicht protzen kann, nicht angeben kann. Wir leben vom Wunder, der Vergebung Jesu. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt, umgeben von der Weisheit Gottes, Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl durch die Torheit der Predigt, selig zu machen, die daran glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Hellenisten, die Griechen fragen nach Weisheit, wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit, denn die Torheit Gottes ist weiser als die Menschen sind und die Schwachheit Gottes ist stärker als die Menschen sind. Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viel Weise nach dem Fleisch, nicht viel Mächtige, nicht viel Angesehene sind berufen, sondern da eine sehr ehrliche Selbstbeurteilung. Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Damit er die Weisen zu Schanden mache und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist, zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Das nicht abgesprochen, aber das passt nachher so schön auch zu dem, was im Wort der Predigt zu uns kommen soll, dass sein Friede nicht von ihnen weicht und seine Gnade über ihnen als eine Realität da ist. Wir singen das Lied 594, das ist von Otto Riedmüller in dem Jahr gedichtet worden, wo unsere erste Kirche damals eingeweiht wurde. Herr, wir stehen Hand in Hand. 594.
Yeah.
suche immer gerne Abschnitte für die Predigt aus. Heute aber möchte ich den Abschnitt nehmen, der nach der Ordnung unserer Landeskirche für diesen Sonntag bestimmt ist. 2. Korinther 12, Vers 1 bis 10, Seite 221. 2. Korinther 12. Die Gemeinde in Korinth war eine besondere. Sie war in einer wilden Hafenstadt aus ganz verschiedenen Leuten zusammengesetzt, war aber sehr rasch einem Imponiergehabe erlegen. Sie waren stolz auf mancherlei geistliche Kunststücke, die sie fabrizieren, und sie haben sehr verächtlich auf den Apostel Paulus heruntergespuckt und haben gesagt, der kann nicht so viel, wir sind bessere Christen. Wir machen das viel strahlender und viel leuchter. Und Paulus sagte, wir können ja einmal in einen Konkurrenzkampf gehen, und er macht das mit ihnen in dem 11. Kapitel. Wer hat eigentlich mehr geleistet und wer ist der Bessere? Und dann kommt er an diesen Abschnitt, Kapitel 12. Gerühmt muss werden, wenn es auch nichts nützt. So will ich doch kommen auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn. Ich kenne einen Menschen in Christus, vor 14 Jahren ist er im Leib gewesen, ich weiß es nicht. Oder ist er außer dem Leib gewesen, ich weiß es auch nicht, Gott weiß es. Da wurde derselbe entrückt bis in den dritten Himmel. Und ich kenne denselben Menschen, ob er im Leib oder außer dem Leib gewesen ist, weiß ich nicht, Gott weiß es. Der wurde entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. Für denselben will ich mich rühmen, für mich selbst aber will ich mich nicht rühmen, außer meiner Schwachheit. Und wenn ich mich rühmen wollte, wäre ich nicht töricht. Denn ich würde die Wahrheit sagen, ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand mich höher achte, als er an mir sieht oder von mir hört, und damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich 3-mal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Das Flehen, das drückt so einen ganz schweren Gebetskampf an. Und der Herr hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Die Gnade, von dem der Chor so schön gesungen hat. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Muts in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten, um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Gerühmt muss werden. Ein Jubiläum ist ein Anlass zum Rühmen. Von vielem zu erzählen in unserer Welt passt das prima. Unsere Stadt, Partner der Welt, mit großen Industrieunternehmungen, die stolz sind auf 2-stellige Wachstumsraten, auf imponierende Bilanzen und was sie alles vorweisen können, neue, wegweisende Entdeckungen. Das macht Schlagzeilen in unserer Welt, was an der Börse geschieht. Ach, man kann viel, was die Wissenschaft kann. Und da muss man sich doch einreihen und muss sagen, dass eine Christengemeinde auch was vorzuweisen hat vor der Welt. Aber der Paulus sagt, es ist nichts nütze. Und er will sagen, es ist ein Unterschied, wie man in dieser Welt imponieren will oder wie sich gläubige Leute vor Gott sehen, wie sie sich selber kennen. Und sie ist bei uns heute, wenn wir uns an die 50 Jahre erinnern, dann gut, dass man weiß, wie das vor 50 Jahren war. Da war nichts Großes da, es war die Stunde Null. Eine ganz große Lebenskrise unseres Volkes. Man kann sich gar nicht mehr vorstellen, was diese Generation durchgemacht hatte an Schrecken und Lebensangst. ist nicht zum Lachen mit den ausgemergelten Körpern und vom Hunger gezeichnet, wie die ganze Stadt verwüstet war. Und wie man erlebt hat, dass in Kürze alles, was man aufgebaut hat, die Schönheit unserer Stadt und ganz Europas, in einem Flammenmeer untergeht. Da war nichts Imponierendes mehr da. Und wenn Sie das in dieser Festschrift noch einmal lesen, meint immer, der Kultusminister Bäuerle hat es auf einen Punkt gebracht, dass er sagt, das müssen wir den künftigen Generationen sagen, das muss in den Schulen gelehrt werden. Wenn der Mensch sich selber vergötzt, wenn er dem Größenwahn verfällt, der Kultusminister sprach von der angemaßten Klugheit des Menschen, nur angemaßt, er hat doch keine, wenn er so etwas Furchtbares tun kann. Nur Christus rettet uns. Und die klare Umkehr zu Jesus Christus und das Aufnehmen des Entscheidungsrufes von Ludwig Hofacker, das ist das Entscheidende. Sonst bleibt gar nichts mehr zum Rühmen, als dass wir Christus ergreifen und Christus erkennen. Aber jetzt nach 50 Jahren wird man natürlich sagen, du, ist das noch zeitgemäß? Unsere Zeit ist weitergelaufen. Damals jetzt keiner geahnt, in welche reichen und wohlhabenden Zeiten wir einmal hineinwachsen. Der Ruf wird immer lauter, sicher eine Mehrheit in unserem Volk sagt, man müsste die Bibel neu schreiben, müsste alles neu fassen, neu denken. Und viele sagen über Christus, das ist immer so belanglos, so unwichtig, da will ich gar kein Wort mehr drüber verlieren, interessiert mich gar nicht. Müsste man in so einer Zeit nicht das Evangelium neu fassen oder das ganz anders nennen nach 50 Jahren, wenn ein Auto schon nach 2 Jahren zum TÜV muss, müssen wir doch das mal reformieren, erneuern? Nein. Ich meine, wenn wir heute zusammen sind, dann wollen wir das noch einmal hören, was damals vor 50 Jahren diesen Menschen, die hier zusammenkamen, die diese schlichte Kirche errichtet haben, wichtig war. Es geht um Christus allein. Mein erster Punkt, was gibt uns in unseren Lebenskrisen Sicherheit? Was gibt uns in unseren Lebenskrisen Sicherheit? Die Leute damals, die waren tief erschüttert von der größten Lebenskrise dieser Generation. Von einer der größten Lebenskrisen unseres Volkes überhaupt. Heute Lebenskrisen, red doch nicht drüber. Dabei sind schon die jungen Leute in ganz tiefen Lebenskrisen. Existenzängste. Sie wissen nicht einmal, kriege ich überhaupt einen Platz, wo ich mich mit meinen Gaben entfalten kann. Und ein Leistungsdruck. Und wenn man dann in unserer Zeit so tut, du brauchst bloß ein Selbstvertrauen, ein gesundes Selbstvertrauen. Ja, und wenn man das nicht hat? Und die Krankheit, die führt erst in Lebenskrisen. Wenn man dann älter wird, der junge Mensch hat es nur am Rande vielleicht oft erlebt, aber wenn man älter wird, wenn Stück um Stück das durchlitten werden muss, wenn man sein Geschäft verliert, weil es durch die Umstände einfach nicht mehr ging, wenn man plötzlich in ausweglose Ängste gestürzt wird. Was ist denn die Sicherheit, auf die ich mich verlassen kann? Was habe ich denn da in dieser ganzen großen Not? Paulus spricht von großen geistlichen Erlebnissen. Er hat uns ja nicht viel darüber erzählt, das ist auch für uns gut. Wer solche großen geistlichen Erfahrungen erlebt hat, es gibt es, dass auch erhoben wird bis zum Paradies und Dinge sieht oder hört. Paulus sprach gar nicht viel drüber. Nach 14 Jahren hat er zum ersten Mal drüber gesprochen und dann hat er es nur angedeutet. Gut so, Deckel drauf. Aber Paulus sagt, das hilft mir in meinen Lebenskrisen nichts. Was war passiert? Manche Ausleger vermuten, vielleicht war es dort in Lystra, nach der Heilung des Lahmen in der heutigen Türkei, wo er gesteinigt wurde und dann
meinen die Leute, er sei tot und er lagert da. Vielleicht hat ihm der Herr, es kann ja unser Herr, eine Ermutigung geschenkt, die man mit Worten nicht beschreiben kann. Das tut der Herr manchmal, wenn er uns schwere Wege führt. Aber sagt, das hilft mir in meinen Schwächen nichts. Ich will nicht von großen Erlebnissen reden. Und jetzt überrascht uns, dass der Paulus, den wir doch so ganz anders kennen, als einen unentwegten Missionar, als diesen festen Prediger, uns in all den Briefen immer ein ganz ehrliches Bild zeichnet. Ein zitternder Mann, ein schwacher Mann, ein körperlich angeschlagener Mann, ein Mann von Misserfolg. Wissen Sie, da sind die Leute weggelaufen, da haben sich die Widerstände in der Gemeinde geregt, da haben sie gesagt, komm lieber nimmer, wir haben bessere Prediger als dich gefunden, musste alles der Apostel durchleiden. Niederlage um Niederlage. Das war schwer. Und der Paulus sagt, gut, wenn die Leute an mir meine Schwäche sehen. Alles, was sie an Mängeln, an Ohnmacht und an Kümmerlichkeit an mir sehen, ist nur gut. Wir erinnern uns ja, dass diese Kirche auch diesen Namen von Ludwig Hofacher trägt. Man kann das, was Ludwig Hofacher gepredigt hat, sicher bloß von daher verstehen, dass er ganz anders als alle seine Mitstudenten und Zeitgenossen täglich am Rand des Todes stand. Und in einer Zeit, die wie besoffen war von der Weisheit, der Vernunft, hat er das Elend eines sterblichen Menschen erkannt. Und ich freue mich immer, dass so viele junge Leute da sind. Nehmt das doch mit in dieses neue Jahrtausend bei allen großen Sprüchen. Bleibt das doch, dass der Mensch so eine erbärmliche Kreatur ist, so wie es damals die Leute, die die Kirche eingeweiht haben, erlebt haben nach dem Elend des Zweiten Weltkriegs, so wie ein Ludwig Hofacker beschrieben hat. Ich kann doch mit all meinem großen Können und Schaffen, damals sagte der Kultusminister, von der zerstörerischen Technik, die haben es doch gewusst, dass die Technik auch unser Verhängnis werden kann, wenn man sie falsch bedient und falsch einsetzt. Ich kann mit meinem ganzen Leben keine Hoffnung und keine Zukunft haben, wenn nicht, ja, das war das, was Hofacker predigte, wenn nicht Jesus Christus mir seinen Frieden zuspricht, wenn er mich nicht suchen würde. Und das war doch eine positive Freudenbotschaft. Er spricht, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Ich halte dich, ich trage dich. Und der Bund Jesu, der hat ein Zeichen, dass meine Schuld durchgestrichen ist und ausgelöscht ist. Ich darf diese Gnade Jesu empfangen. Mit dieser Gnade Jesu darf ich leben, darf ich mich freuen. Und in dieser Gnade darf ich sterben. Die Tür ist offen zum Himmel. Und das gibt uns eine Zukunft und eine Hoffnung, gibt uns eine Sicherheit und Geborgenheit. In den Lebenskrisen. Darauf kann man sich absolut verlassen. Das ist das Nächste, was ich jetzt Ihnen unterstreichen will. Darauf kann man sich absolut verlassen. Wenn man da zurückdenkt, ich habe da sowieso immer so ein Empfinden und das gefällt mir so, zurückerinnern und dann auch, wie gestern Abend auch hört, von Menschen, die vor uns gelebt haben. Und man ist ja immer wieder überrascht, wie genau ähnlich das war, wie die das erlebt haben und wie sie uns auch hier hineingeführt haben in die Jesus-Nachfolge. Wir stehen ja in einer ganz langen Kette. Das ist so ein Jubiläum. 50 Jahre ist ja nur ein kleiner Teil. Und da wurde von Generation zu Generation die Stafette weitergereicht, die Stafette des Glaubens. Und das Entscheidende bei all diesen Frauen und Männern des Glaubens war ihre Schwäche. Also wenn junge Leute sich heute für einen Dienst in der Gemeinde melden, dann denken sie immer, ich kann was, also melde ich mich, weil ich Gaben habe. Wisst ihr, dass Gott sie hauptsächlich brauchen kann wegen ihrer Schwäche? Das sagt hier der Paulus. Gott beruft uns, weil er die Hoffnung hat, in unserem angeschlagenen Leben sei etwas Raum für ihn. Wir hätten ihn nötig. Der stolze Mensch, der braucht niemand. Der kann alles selber, meint er. In der angemaßenen Klugheit. Paulus sagt, in seinem Leben ist er dankbar dafür, dass er immer wieder an die Grenzen stößt. Nein, danken, das haben wir noch nie gelernt eigentlich. Danken, für Misserfolg danken, für Schwierigkeiten. Wenn wir zurückdenken an die letzten Jahrzehnte, dann waren natürlich die großen Krisen und die schweren Erlebnisse Höhepunkte des Wirkens Gottes. Als eine Kirchengemeinderätin in den 20er Jahren Gemeindeschwester plötzlich auf einer Evangelisationsfahrt in den Tod gefahren ist. Der Evangelist neben ihrem Steuer hat furchtbar verletzt überlebt. Und wir saßen da. Wir brauchen die Margret Wörzow. Wir waren plötzlich ohne eine Kraft. Die hat das alles so wunderbar gemacht. Da war eine Lücke. Und wir können das an vielen Erlebnissen fortsetzen, wie wir das erlebt haben. In Schwächen, in Niederlagen, in Ohnmacht, wo wir nicht mehr weiter wussten. Es gab oft Stunden, wo ich gar keinen Mut mehr hatte. Aber ich war so froh, ich will mich rühmen meiner Schwäche, damit die Kraft Gottes in mir Raum gewinnen kann. Ja, das muss ich natürlich, mich ausstrecken nach Christus und sagen, jetzt musst du wirken. Wir sind am Ende mit unseren Möglichkeiten. Und er spricht von einem Pfahl im Fleisch, das ist wie ein ganz schwerer Dorn. Des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlägt. Man rätselt, was hat der Paulus gehabt? Das muss ja furchtbar gewesen sein. Da trommelt der Satan wie wild auf seinen Nerven rum. Und der Mann ist gereizt bis zum Äußersten und sagt, ich will mich damit rühmen, damit umso mehr die Kraft Christi an meinem zerschlagenen Leib sichtbar wird. Und dann erzählt er, ich habe dreimal Schiffbruch erlitten. Tag und Nacht auf dem offenen Meer getrieben, dreimal Peitschenhiebe ertragen und dann den ganzen Ärger mit falschen Mitarbeitern, die gar keine Christen waren, was alles ihm zugemutet wurde und sagt, aber es ist mir nur Christus immer größer geworden. In all der Ohnmacht, in all dem, wissen Sie, was der schlimmste Pfahl im Fleisch ist für einen Christen? Dass wir bis zu unserer Sterbestunde an unserem eigenen bösen Herz und an unseren sündhaften Gedanken und unserem störrischen Willen leiden. Wir wollen als Jesus dienen können, das ist schlecht. Aber Paulus sagt, freu dich doch dran. Du rückst immer näher zu Christus hin. Werd bloß kein überheblich richtender Frommer, sondern bleib einer, der es ganz nüchtern weiß, durch Gnade Jesu errettet sonst gar nichts. Darum hat eben doch der Hofer gerecht gehabt, dass das das Evangelium sei. Dass ich diese Gnade fassen kann und diese Gnade mir gilt. Im letzten Jahrhundert gab es in Amerika den großen Evangelisten Moody. 10.000, hat er angezogen, hat gepredigt. War eigentlich Schuhverkäufer in Chicago und er hat so eine näselnde Stimme gehabt. Seine Erscheinung war nicht sehr stattlich. Und die Journalisten haben das auch aufgelistet. Und wie ein Journalist mal sagt, wenn man den Mann anguckt, ist überhaupt nichts dran, hat Moody nur gelacht und hat gesagt, das ist das Geheimnis meiner Kraft. Dass Christus alles in meinem Leben sein muss. Weil ich nichts bin. Darauf kann man sich absolut verlassen. Dreimal hat er zum Herrn gebetet, Herr, nimm doch mir diese Last weg. Der Herr hat gesagt, lass doch. In deiner Schwäche vollendet sich meine Auferstehungskraft. Und ich bin guten Mutes, wo Sie so Ihr Leben packen, Ihren Dienst für den Herrn, sagen, Herr, du musst an diesem Tag oder an jedem Tag der Herr sein, der mich treibt. Noch ein letztes, es macht lebenstüchtig, das macht lebenstüchtig. Vielleicht denkt man immer wieder, das ist so ein Trostevangelium. Das macht nicht behäbig, das macht lebenstüchtig. Paulus muss sehr schwach und sehr krank gewesen sein. Darüber besteht gar kein Zweifel. Wenn unter uns heute Leute sind, die angefochten sind, dann bin ich sicher, dass sie nur einen Bruchteil von dem zu tragen haben, was dem Paulus als Apostel aufgetragen war. Aber jetzt war es merkwürdig. Die Gnade Jesu, die er so erlebt hat, seine Liebe und Güte, der sein Leben vergoss für ihn und sagt, das, Das war doch für ihn so ein Antrieb, dass er sagt, dann will ich doch das Wenige, was mein Leben noch ist, dem Herrn darbringen. Und er kann dann sagen, ich habe mehr gearbeitet als Sie alle. Seine Gnade ist an mir nicht vergeblich gewesen. Also, wenn Sie alt sind und einen siechen Leib haben, macht nichts. Der Herr will noch große Dinge durch Sie tun. Und wenn Sie nur Tage noch leben, der Herr will noch Großes durch Sie tun. Es gibt keinen unnützen Augenblick. Ihr jungen Leute, nehmt euer Leben als ein Angebot, als eine Chance. Wenn ich da denke, nächsten 50 Jahre, das Angebot der Gnade Jesu ist doch da, dass ich mit seiner Kraft rechnen kann. Keiner von uns kann nur einen jungen Menschen oder einen erwachsenen Menschen im Glauben prägen, aus eigener Kraft. Wir können gar nichts. Wir können keinen Zweifelnden zum Glauben führen. Wir können keinen Gottesdienst einladen. Bringen wir nicht fertig. Zum ganzen Leben, wir können doch nicht die Versuchungen Satans überwinden. Wir können doch nicht einmal mit unserer Willenskraft das Böse besiegen. Ich lebe doch von den Gnadenwirkungen Jesu. Ganz allein von ihm kann es kommen. Und darum sagt Paulus, ich bin guten Muts. Und wenn Sie mich morgen wieder einsperren und wenn ich wieder in meinem Leben Enttäuschungen erlebe mit der Arbeit, in der er stand, wenn etwas nicht gelingt, ich bin guten Mutes. Ich kann es nur Christus überlassen. Und er macht am Ende noch einen Sieg draus. So wie er über dem gekreuzigten Jesus seinen Ostersieg aufgerichtet hat. Und er hat einen freien Blick, einen mutigen Blick, einen zuversichtlichen Blick. Was ist das bloß in unserer Zeit, dass viele Christen immer wissen, was der wahre Schatz des Evangeliums ist. Dass wir dieses Geheimnis Jesu Christi verkünden, dessen Kraft, grenzenlose Kraft, in Schwachen mächtig wirkt. Ludwig Hofacker hat ja bei seiner Investitur in Rillingshausen, als er Mühe hatte, das Ganze schon körperlich durchzustehen, man hat ihn kaum verstehen können, weil es noch nicht die schönen Mikrofone gab, hat er dieses Lied zitiert, wenn ich an mir selbst verzage, leider steht es nicht mehr im neuen Gesangbuch, nur im alten, wenn ich an mir selbst verzage, tröstet mich noch Gottes Wort. War ein Lied von Philipp Friedrich Hiller, dem Gott als Pfarrer seine gesamte Wirksamkeit nahm, indem er die Stimmbänder nicht mehr gebrauchen konnte, nicht mehr reden konnte. Und da heißt es dann, dass ich schwach bin, wird er wissen, dass er stark ist, weiß auch ich, der mich aus dem Tod gerissen, ist auch nun mein Herr für mich, hang mein Herz an seinen Händen. Ich weiß doch, was er tun wird. Und darum hat er einen Schrei getan. Und das ist so herrlich, dass wir das wissen dürfen an diesem Jubiläum. Es ist nur ein kurzer Rückblick, Stafettenübergabe und dann weiter in der Freude, dass seine Kraft mächtig ist, ungeheuer mächtig. Amen. Bei dir, Jesu, will ich bleiben. 406, die Verse 1 bis 3.
anbeten. Herr Jesus Christus, für dein Wort danken wir dir. Und dass du uns immer wieder herausholst aus dieser Schau, auch aus unserem Imponiergehabe, und dann immer den Finger auf die Wunden legst. Und du bist doch der Arzt, der heilen kann. Vielen Dank auch für die vielen, von denen wir gehört haben, die deine Zeugen waren und die das in ihrem Leben buchstabiert haben. In ihrer Schwäche, auch in ihrem Versagen, in ihrem Unvollkommensein, ganz deiner Gnade vertrauen. Ganz deiner Kraft sich überlassen. Herr, wir wollen mehr mit dir erleben. Wir wollen auch in unserem Leben deine Auferstehungskraft entdecken. Dass du in uns alle dunklen Mächte überwindest. Dass deine Liebe uns umgestalten und neu machen kann. Dass wir Täter deines Wortes werden und nicht Hörer allein. Herr, erneuere uns auch als Gemeinde fortwährend unter deinem Wort. Und lass das auch geschehen in den kommenden Jahrzehnten, dass deine Gnade immer ganz groß wird. Und dass wir als Gemeinde auf dieses Kreuz blicken, auf dein Kreuz. Und in deinem Kreuz überwinden und siegen. Herr, im Leben und im Sterben ist das die einzige Hoffnung, in der wir geborgen sein können. Und dafür danken wir dir, dass du uns diesen Trost schenkst. Wir denken jetzt auch an die Kranken und Alten, auch die, die damals dabei waren, wie unsere Frau Figur, und die jetzt in großem Leiden stehen. Erbarme dich ihrer, grüße sie auch an diesem Tag. Auch die Frau Stiegler und all die anderen. Wir danken dir für alles, was sie auch für unsere Gemeinde getan haben. Erhalte uns, Herr, nur bei dir. Und wir bitten auch für die, die draußen sind, die in unserem Namen hinausgegangen sind in deinen Dienst, dass du sie auch heute segnest. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte noch bekannt geben, Sie brauchen jetzt diese Festschrift, die Sie da wahrscheinlich schon beim Eingang bekommen haben. Die liegt auch noch aus, dass Sie sich da bedienen oder wenn Sie jemand wissen, den man dazu einladen kann. Die jungen Leute haben einen Zettel gegeben von dem Mädchenlager, da liegt hinter Zettel jetzt. Volker, wo liegt euer Zettel? Du schreibst im Internet, aber das hat nicht jeder. Website. Wo habt ihr euer Programm? Kann man es auch? Liegt's auch unten? Auf dem Simsen. Von dem jungen Lager in Pinos Reales in Spanien. Und hinten liegt es auch von den Märchen auf den Simsen. Freuen wir uns, dass die Freizeiten sind. Kann man auch nachher, wenn ihr unter der Empore noch kurz wartet, wenn jemand fragen will, von auswärts vielleicht, ob er auch jemand mitschicken kann. Wir haben hier die Hilfe einst erfahren durch die amerikanischen Christen. Und an diesem Tag wollen wir unser Opfer geben. In Ruanda haben wir ein Projekt durchgeführt, Wellblech für die Kirchengemeinde. Das hat einen ganz großen Dienst getan und sie haben uns noch einmal gebeten. Es kostet etwa 1400 Mark. Ein Wellblechdach, das sind sehr große Gemeinden, die stark wachsen. Und die haben dann auf die ersten Hilfen gesagt, das sei so eine unwahrscheinliche Freude gewesen. Sie waren vorher in der knallen Tropenhitze gesessen und dann den starken Regengüssen ohne Schutz ausgesetzt. Und das ist schön, wenn wir dieses Zeichen der Liebe weitergeben dürfen, erst recht in dieses furchtbar geschlagene Land Ruanda. Eine Mitarbeiterin von Christliche Fachgräbe, die Ingrid Wurster, ist dort und wir wissen genau, wie alles verteilt wird. Ganz herzlichen Dank auch für Ihre Liebe. Wir wollen nach dem Segen noch stehend das Lied Nun danket alle Gott singen. Herr, segne uns
auch in diesem weiteren Weg unserer Gemeinde und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.
Amen.